mit deinem Snack.
Nee.
Chrissy.
Cory, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Bei
Enigma. Enigma. Oh, schön.
Besser als letztes Mal.
Was ich, je nachdem, wie Chrissy die Folge zum 3.1. geschnitten hat, werdet ihr jetzt nur in einzelnen Stimmen hören.
Genau. Ein erfolgreicher Start ins neue Jahr, würde ich sagen.
Ich fand es eigentlich auch ganz witzig. Sag mal, was macht denn das Loch in deiner Hose?
Das Loch in meiner Hose? Ich habe heute eine andere Hose an. Das Loch, zu meiner Schande, existiert immer noch. Aber auch nur, weil ich zu faul war, es bisher zu meiner Mutter zu bringen.
Ja, du musst es halt noch nicht mal selber nähen, ne?
Nee, ich habe jemanden, der für mich näht. Und es ist an einer Stelle, wo es nicht wirklich auffällt. Fällt mir auch im Alltag nicht auf, weil es halt an einer Stelle ist, wo die Sonne nicht hinkommt.
Ich mache ein sehr verdutztes Gesicht aufgrund dieser Aussage.
Ja, also es ist halt, es stört nicht. Und so jetzt so nach wie vielen Folgen, in denen ich das gesagt habe, waren es 4, 5 Folgen, in denen ich gesagt habe, ich habe ein Loch in der Hose, ist es auch Teil von mir geworden.
Das Loch.
Loch in der Hose. Es hat seinen eigenen Character-Arc.
Oh, das ist schön. Dann wollen wir das Loch mal weiter beobachten und gucken, wie sich es entwickelt. Ja. Vielleicht wird es noch größer.
Ja, vielleicht hat es auch noch so eine Redemption-Story.
Aha, auch schön. Dann
wird es vom Bösewicht zum Helden.
Ja gut, jetzt offensichtlich existiert das Loch ja jetzt gerade nur im Dunkeln. Mal gucken, ob es noch die Lichtseite des Lebens entdeckt.
Genau, die Schattenseiten des Lebens hat es jetzt schon erlebt mit mir als sein Träger.
Na gut, so, ich frage jetzt dein vergangenes Ich.
Oh mein Gott.
Hast du die Rauhnächte gemacht?
Ja, also nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich das getan.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was die letzten 3 Monate in diesem Kalenderjahr für dich bringen werden.
Ja, aber wir werden nicht drüber reden, was ich mir als letzten Wunsch dann selbst erfüllen muss.
Nee, du kannst, genau, 4 Wünsche wäre es ja, die du dir noch
genau,
machen können.
Genau, genau.
Ja, also von dem Mythologischen mal ganz abgesehen, wir sind immer noch Cory.
Und Chrissy.
Und dieser Podcast setzt sich auseinander mit True Crime, mystischen, mythologischen Sagen, Märchen, alles, was uns sonst noch so interessiert, im geheimnisvollen Bereich des Lebens.
Das ist schön gesagt.
Mhm. Heute ist mal wieder ein bisschen True Crime angesagt.
Oh.
Wir waren das letzte Mal so leicht mythologisch, esoterisch angehaucht, möchte ich sagen.
Ja, und das gefällt mir persönlich sehr gut, muss ich sagen, dass wir jetzt zwischendurch Themen ansprechen, die derzeit relevant sind.
Ja, ich mag das auch. Und wie gesagt, wir setzen uns ja nicht nur mit True Crime auseinander, sondern ja mit vielen Aspekten.
Alles, was wir enigmatisch finden.
Richtig, dementsprechend gibt es unterschiedliche Sachen.
Genau, ich bin gespannt. Aber muss ich mich jetzt wieder vorbereiten? True Crime, darf ich vorweg die Frage stellen, ist es gelöst? Wir lassen die Frage offen.
Ja, bitte noch.
Okay, wir lassen die Frage offen, ja.
So.
Okay.
Das hat die Frage jetzt gar nicht beantwortet, aber na gut, ihr werdet gleich im Laufe der Folge sehen, weshalb ich so zögerlich war. Also, fokussiere dich. True Crime.
Okay, dann müssen wir wieder ernst werden.
Es geht um Mord.
Ach.
Das kann ich an der Stelle schon mal vorwegnehmen.
Gibt es True Crime-Geschichten, die nicht von Mord handeln?
Ja, wenn es Vermisstenfälle sind.
Ja, okay.
Man könnte auch mal sowas beleuchten wie Raubfälle der Geschichte.
Es gab doch mal einen ganz, ganz prominenten, war das in den 90er Jahren? Ich glaube in den 90er Jahren einen ganz prominenten Erpressungsfall.
Sowas könnte man zum Beispiel
das
auch mal
nehmen. Das fände ich, glaube ich, hier in Deutschland mit, was mit Karstadt? Nee, alles, was ich sage, wird jetzt falsch sein. Ich werde das mal recherchieren.
So gefällst du mir.
Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall habe ich heute einen Mordfall mitgebracht. Die Idee zu dieser Folge hatte ich schon recht lange.
Ja.
Und leider ist es ist auch recht verworren. Also, denn es geht um ein Mordopfer, eine Identifizierung nach langer Zeit und einen unschuldigen Serienmörder.
Moment, ist das nicht wie nennt man das, ein Oxymoron? Ein Widerspruch in sich? Nee, Oxymoron sind was anderes. Oxymoron sind, wie nennt man einen Widerspruch in sich? Wie heißt das? Du bist doch so klug.
Danke, das weiß ich aber nicht.
Aber Klugheit heißt auch zu erkennen, wo man kein Wissen besitzt.
Ja, du kannst es ja mal eben schnell googeln.
Ich google das mal ganz kurz, weil mich das tatsächlich... Ein Oxymoron ist doch das...
Ich schiebe mir in der Zeit nochmal eine Mandarinscheibe rein.
Ein Moxioron. Ein Oxymoron ist ein Geräusch, ein Name für das Geräusch, was ich meine. Ein Kuckuck zum Beispiel.
Okay.
Ist ein Oxymoron.
Ich merke mir immer nur Onomatopoesie.
Das ist das. Das ist das.
Und nee, das ist laut Malerei.
Ja, Onomatopoetika sind die, ein Kuckuck zum Beispiel. Da nennst du das Ding nach dem Geräusch, was es macht.
Ach so, Kuckuck.
Genau. Also doch ein Oxymoron. Boah, habe ich es beim ersten Mal richtig gesagt? Oxymoron. Ich hatte recht. Den ganzen Kram hätte ich nicht machen müssen jetzt. Onomatopoetika als Stilmittel, Geräusch gleich Name oder sonstiges. Oxymoron, Widerspruch. Also unschuldiger Serienmörder, Oxymoron.
Das hängt ja aber vom Fall ab.
Ja, und deswegen Lösen wir den auf.
So, kennst du Henry Lee Lucas?
Nein.
Also hast du nicht eine Dokumentation auf Netflix gesehen?
Welche?
Ja, die über Henry Lee Lucas.
Nein.
Okay. Ja, also das war ein bisschen Dreh- und Angelpunkt meiner Ausgangsrecherche. Jetzt keine Sorge, es soll jetzt nicht im Detail um Henry Lee Lucas gehen, aber Henry Lee Lucas ist ein offiziell verurteilter, zumindest Serienmörder, der dadurch bekannt geworden ist, dass er in den 80er und 90er Jahren über 3000 Mordfälle zugegeben hat.
Da, ja. Was?
So.
3000.
Mittlerweile weiß man aber, dass das einfach schlechte Polizeiarbeit war und das so nicht stimmt. Also, das
war ja auch schlechte Mathematik. Da hat man doch gar keine Zeit für.
Nee, also das Ding bei Henry Lee Lucas ist, der war nicht so schlau. Also sein IQ ist nicht besonders hoch. Und
okay.
Er hat die Aufmerksamkeit sehr genossen, die er bekommen hat. Also er ist von den Texas Rangers die ganze Zeit informiert, also interviewt worden und entsprechend halt gut behandelt. Ne?
Ja.
Also was die Zelle angeht, das Essen angeht und solange er immer gestanden hat, ging halt diese gute Behandlung und die Aufmerksamkeit weiter.
Oh. Und die haben gesagt, geil, der einen Fall nach dem anderen gelöst.
Ja, genau. Und man hat ihn am Ende verurteilt zu 11 Morden. Er ist 2001 im Gefängnis auch gestorben und hat aber am Ende behauptet, dass er eigentlich nur seine eigene Mutter umgebracht hat. Also das war auch das Verbrechen, wofür er als erstes festgenommen worden ist. Und dann im Laufe seiner Gefangenschaft hat er dann halt immer mehr Morde gestanden. Und das wurde aber relativ deutlich. Und das wird auch deutlich, wenn man sich die Dokumentation mal an der Stelle anguckt.
Heißt sie so Henry Lee Lucas? Also heißt sie pauschal so?
Nee, so heißt sie nicht.
Aber wahrscheinlich, wenn man
Henry Lee Lucas... Confessions of a Murderer heißt das, glaube ich.
Wenn man die googelt, dann, also, oder wenn man bei Netflix das eingibt, dann findet man das bestimmt.
Ja, das auf jeden Fall.
Henry Lee.
Also zumindest mit dem Namen, ne? Ich glaube, es ist Confessions of a Murderer. Aber man sieht auch, dass die ihm relativ deutlich Sachen auch in den Mund gelegt haben. Also er fährt dann zum Beispiel zu einem Fundort, der natürlich schon ein paar Jahre in der Vergangenheit liegt, weil es ja ungelöste Mordfälle waren, die ihm vorgelegt worden sind.
In 20 Jahren insgesamt.
Ja, ich muss nochmal, warte mal. Schön in die Hand reingerödet. Also es ging 82 los und dann hat er dann im Laufe der 80er Jahre das alles gestanden. Bis zu 3000 Morde. Der eine Mord, auf den ich mich jetzt gleich beziehen möchte, im weiteren Verlauf, den er auch gestanden hat, ist aber mittlerweile nachweislich nicht von ihm begangen worden.
Nachweislich.
Ja, in der Dokumentation sieht man auch eine Szene, wo die Polizei mit ihm zu dem Tatort fährt, der natürlich dann kein aktiver Tatort mehr ist, weil es schon ein bisschen länger her war, der ungelöste Mordfall, über den wir jetzt gleich reden. Der trug sich nämlich zu 79 an Halloween.
Oh.
Ein Halloween-Mörder. Vermutlich.
War das vielleicht sonst auch Geister?
Das wissen wir nicht.
Waren es die Geister, die ich rieche?
Auf jeden Fall, beim Henry Lucas war es so, ich habe ja gerade schon gesagt, der Intellekt von ihm war nicht besonders hoch. Mhm. Dementsprechend konnte er die ganzen Schemata, die zugrunde gelegt worden sind, auch gar nicht so gut erkennen. Und das ging dann halt so weit, dass er zum Beispiel zu einem Tatort gefahren wurde und dann die Polizei sowas gesagt hat wie, ja, und nachdem du sie jetzt über die Leitplanke geschafft hast auf die Rasenfläche, was hast du dann nochmal mit ihr gemacht? Also,
ja,
ne, das Auto stand ja da vorne, ne? Wie ist sie jetzt nochmal auf die Rasenfläche gekommen? Und dann sagt er sowas wie, ja, also wir sind aus dem Auto ausgestiegen und ich habe sie dann über die Leitplanke rüber geschafft auf die Rasenfläche. So, also schon so in den Mund gelegt, ne?
Ja, so Suggestivfragen.
Genau, gestellt. Und ihm wurden vorher dann schon Fotos vom Tatort gezeigt, wie es denn aussah und der Fallbericht vorgelegt und dann wurde er da hingefahren und so. Also schon schwierig, von was die Polizeiarbeit angeht.
Da frage ich mich immer, wie das mit Polizeiarbeit, man sieht ja auch zwischendurch mal so Dokus und solche Sachen, wo die Befragungen stattfinden. Wann gehen die zu weit? Also wie, ich weiß nicht, wie das läuft in der Ausbildung bei Polizisten, aber diese Befragungstechniken, die von dem Punkt an, in dem ich das von dem kriege, was ich brauche, bis zu dem Punkt, ich lege ihm die Wörter in den Mund. Mhm. Da ist ja diese Grenze und ich frage mich, ob das funktioniert, weil ich die immer irgendwie merkwürdig finde, die Befragung.
Ja, das liegt ja aber im Endeffekt immer meistens daran, also es gibt ja auch so mal so Details, die der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben werden. Zum Beispiel war es beim Night Stalker ganz lange so. Der hatte eine spezifische Turnschuhmarke die ganze Zeit an. Und das war so eine Limited Edition. Da gab es nicht besonders viele Modelle von. Und das haben die jahrelang unter Verschluss gehalten, was für eine Turnschuhmarke das ist. Weil sie wussten, okay, wenn wir jetzt einen Mörder finden, der die Turnschuhe hat und das passt, wird er das vermutlich auch gewesen sein.
Also es geht gar nicht unbedingt um die Befragung, sondern darum, dass vielleicht bestimmte Details
preisgegeben werden bei der Befragung. Ohne dass aber man das so in den Mund legt.
Genau.
Ne? Darum geht es ja dann
an
der
Stelle.
Ja, und da hat man ja die Ermittlungen an der Stelle versaut, weil der Night Stalker ja irgendwann von L.A. einmal nach San Francisco übergesiedelt ist und dann die Bürgermeisterin von San Francisco dieses Detail der Turnschuhe verraten hat.
Ah,
in der öffentlichen Pressemitteilung.
Ah,
und die ganzen auch so nein.
Weißt du, wie lange wir das niemandem gesagt haben?
Ja, genau. Also das hat dazu geführt, dass der Night Stalker ja auch ganz lange nicht gefunden wurde.
Oh, mega.
Ja.
Also nicht mega gut, aber mega krass.
Ja, also wir könnten natürlich mal, anstatt jetzt über die Serienmörder immer zu reden, auch mal gucken, was Polizeiarbeit eigentlich bedeutet. Ja. Gute Polizeiarbeit gegen auch oder Öffentlichkeitsarbeit oder wo es schwierig wird.
Ja, welche Aspekte vielleicht auch dazu führen, dass jemand festgenommen werden kann.
Ja, aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, das könnte ich mir noch mal ganz spannend vorstellen, das mal von der Seite zu beleuchten, in einer zukünftigen Podcast-Folge.
Würde mich halt auch interessieren. Weil man dann halt, Entschuldigung, ich habe gerade meinen Aufbau hier angekickt, dass man einfach mal von einer anderen Perspektive schaut. Weil ganz häufig redet man ja auch davon, wie schlecht die Arbeit von der Polizei ist, weil da irgendwelche Sachen schiefgegangen sind oder sonstiges. Aber es gibt ja natürlich auch unsäglich viele Fälle, in der gute Polizeiarbeit geleistet wurde.
Ja, und die werden ganz oft dann gar nicht erzählt.
Genau.
Und das sollte man eigentlich auch mal tun.
Genau. Ich glaube, das kann man mal lobpreisen in dem Rahmen, in dem es machbar ist.
Ja. Jetzt mit Henry Lee Lucas nicht unbedingt.
Nein, das ist aber auch schon halt Jahre her.
Ja, das ist schon recht lange her. Man muss jetzt aber dazu sagen, von der ganzen Beweisführung und den Anklagen her ist er offiziell nur bei einem Mord verurteilt worden, der dann auch zur Todesstrafe geführt hat. Das ist der Mord, den ich dir heute vorstellen möchte, bei dem er ja eigentlich gar nicht der Mörder war. Denn, und das ist der ungelöste Teil des Falls, man weiß bis heute nicht, wer der Mörder ist.
Ah, okay, also er war für eine Zeit gelöst und dann doch nicht.
Ja, weil Henry Lucas ja gestanden hatte, dass er der Mörder sei, des Mordopfers, das stelle ich jetzt gleich nochmal vor.
Aber er war es gar nicht
und aufgrund dieser Aussage ist er zur Todesstrafe verurteilt worden und saß ganz lange, deswegen auch im Trakt. Und als man dann nachgewiesen hat, dass er der Mörder gar nicht sein kann, ist die Todesstrafe zurückgenommen worden, aber er ist weiterhin als lebenslänglich verurteilt gewesen. Das war 98 unter George W. Bush und 2001 ist er dann ja auch im Gefängnis gestorben.
Ja.
So, den Mordfall, den ich dir heute vorstellen möchte, also ich musste das jetzt mal als Vorgeplänkel ein bisschen machen, du siehst, deswegen ist es schon recht verworren. Deswegen auch unschuldiger Serienmörder, hätten wir das zumindest schon mal geklärt, ist der Mordfall um Orange Socks.
Orangene Socken.
Ja. Hast du dazu schon mal irgendwas gehört?
Nein.
Kannst du dir vorstellen, warum der...
Weil der immer orangene Socken getragen hat?
Der Mörder?
Nein, das Opfer?
Ja.
Okay.
Genau.
Okay.
Und nur das.
Nur, also nackt sonst.
Ja, also das Mordopfer ist nackt aufgefunden worden, außer dass sie orangene Socken anhatte.
Okay. Und weil man keinen Namen hatte?
Ist sie... unter dem Namen Orange Socks bekannt geworden.
Okay.
Wir schreiben den Oktober 1979. 30. 31. ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist das so die zwei Nächte der Zeitpunkt, wo es zu diesem Mord gekommen ist. Wir sind an der Interstate 35 und es ist übrigens auch genau das, was ich gerade schon erwähnt habe in dieser Dokumentation als Beispiel. Das Mordopfer wird hinter einer Leitplanke an der Interstate 35 gefunden.
Welcher Staat?
Warte, Texas.
Texas, okay.
Texas.
Ja.
Ja, Travis County in Texas ist sie gefunden worden.
Ja.
Übrigens, Henry Lee Lucas war zu der gleichen Zeit in Florida unterwegs und hat auch tatsächlich ein Alibi.
Prost.
Ein Alibi für die Zeit. Und man hat geschlussfolgert, er hätte diesen Mord nur begehen können, wenn er ohne Pause von Florida bis Texas durchgefahren wäre, den Mord begangen hätte und ohne Pause wieder zurück. Also weder schlafen, essen, Pipi noch tanken.
Ah, unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich.
Ja.
So. Deswegen hat man diesen Fall halt ihm wieder abgeschrieben und deswegen ist er von der Todesstrafe runter auf lebenslänglich.
Ja.
So, also die Leiche wird gefunden in Travis County, Texas, komplett nackt, bis auf halt die orangen Socken. Man kann feststellen, dass das Mordopfer vergewaltigt wurde.
Also eine junge Frau.
Ja.
Oder eine Frau? Junge Frau?
Eine Frau. Man schätzt das Alter der Frau auf 15 bis 30 Jahre.
Oh, das ist aber eine Zeitspanne.
Ja. Ihr Körper ist mit Insektenbissen übersät, was darauf deutet, dass sie zumindest ein paar Stunden da schon liegen muss. Mhm. Und man findet Strangulationsmale am Hals. Also die Todesursache wird Erwürgen gewesen sein. Man konnte aber, wie gesagt, auch die Vergewaltigung noch nachweisen. Das ist so der Stand der Dinge zum Mord an sich. Man hat dann noch weiter die Leiche natürlich untersucht, hat dann festgestellt, okay, 15 bis 30 Jahre, so das, was man irgendwie sagen konnte. Ich finde die Zeitspanne auch wirklich krass lang. Aber sie hat ungefähr zwischen 70 und 80 Kilo gewogen. Sie war knapp 1,73 Meter groß und ihr fehlten zwei Zähne, die vermutlich im Zusammenhang mit dem Mord verloren gegangen sind, weil ansonsten ihr Gebiss gut gepflegt war.
Okay.
Also man merkte ihr schon an, in der Untersuchung, dass sie keine Obdachlose war. Homeless wollte ich jetzt sagen. Keine Obdachlose war, sondern schon gepflegt.
Also, weil sie gepflegt war.
Ja,
genau. Frontzähne? Oder welche Zähne fehlten ihr? Weißt du es?
Nee, weiß ich nicht. Des Weiteren konnte man noch sagen, dass sie gepierste Ohren hatte und dass sie unter der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe gelitten hat, weil sie entzündete Eierstöcke hatte.
Mhm. Genau. Autsch.
Ja. Des Weiteren hat man noch ein Handtuch in der Nähe ihres Körpers gefunden.
Ein Handtuch unter ihrem Kopf gelegt?
An der Stelle vermutet man aber, dass sie das verwendet hat für ihre Menstruation.
Okay.
Weil sie offensichtlich keine anderen Produkte mit dabei hatte. Genau. Insgesamt geht man davon aus, von ihrer körperlichen Beschaffenheit her, wie gesagt, dass sie keine Obdachlose war, sondern einfach ein Tramper.
Ja.
Das war ja in den 70ern, 60er, 70er, 80ern ja auch nicht ungewöhnlich.
Nee, da sind ja alle möglichen Leute getrampt. Also es gibt mehrere True-Crime-Stories, die ich jetzt mitbekomme, die auch in den 70er Jahren gerade stattgefunden haben. So häufig hört man, die Person ist dann getrampt oder die hat dann das gemacht und die wurde dann da mitgenommen. Jemand hat gefragt, wie soll ich dich mitnehmen, und es war halt kein Problem. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, dass das auch ein Mörder sein kann, der dich da einpackt.
Ja, weil das damals halt so gang und gäbe war, ne? Also auch gerade mit der Flower Power Bewegung.
Ja.
Wie oft sind die Leute einfach irgendwo mitgefahren und es ist auch ganz oft gut gegangen.
Ja, und dann gab es aber die krassen Fälle zwischendurch.
Halt auch manchmal eben nicht, genau. Und gerade vulnerable Gruppe an der Stelle, alleinstehende junge Frauen.
Oh, creepy. Mhm. Also das ist ja ganz schlimm. Ja, also mitgenommen.
Mitgenommen, genau. Ich sagte ja gerade schon, der Mord ist 79 gewesen. Und Henry Lee Lucas hat jetzt 82 den Mord gestanden. Und dann ist ja auch erstmal immer so vorbei. Also dann guckt man sich das ja nicht mehr an. Der gilt ja dann als gelöster Fall.
Genau.
Obwohl man bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wusste, wer es überhaupt ist. Also man konnte die Leiche nicht identifizieren.
Aha.
Und, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, bei Henry Lee Lucas, es gab ja gar keinen physischen Beweis, dass er jemals an diesem Tatort gewesen ist.
Nur die Aussage.
Genau. Er hat halt behauptet, er hätte sie in Oklahoma aufgenommen, die hätten dann irgendwie Sex gehabt, dann hätte er sie weitergefahren bis nach Texas und dann hätte er nochmal Sex haben wollen, da hatte sie aber keinen Bock drauf, dann wäre sie ausgestiegen und dann wäre er halt so wütend geworden, dass er sie dann umgebracht hätte.
Ah.
Also das war seine Geschichte dazu. Und wie gesagt, weil er ja eigentlich in Florida zu der Zeit gearbeitet hat, hat man dann nachgewiesen, dass das irgendwie nicht so von der Zeitlinie passt. Genau, auf jeden Fall war das die Geschichte von Lucas. Und da haben wir jetzt ja aber schon mehrfach festgestellt, wie gesagt, dass die nicht passt. So, das also dazu. Er ist 84, wie gesagt, für ihren Mord verurteilt worden und hat daraufhin die Todesstrafe bekommen. Weil man aber, wie gesagt, Zweifel an seinen über 3000 Geständnissen hatte, hat man sich dann doch nochmal das Ganze vorgenommen und geguckt, wie es denn sein kann. Hat dann das Urteil zurückgenommen und George W. Bush hat ihn dann
begnadigt.
Ja, aber nur in Hinsicht dessen, dass er keine Todesstrafe hat, sondern so noch lebenslänglich.
Also die Todesstrafe quasi dann abgewiesen.
Genau.
Wie muss das gelaufen sein, das Gespräch? Also wer hatte die Idee zu sagen, 3000? Wirklich? Und wer hat dann gesagt so 2998, 2999, 3000? Reicht. Ich glaube 3000. Wer hat die Idee gehabt, dass 3000 eine Zahl ist, die nachvollziehbar ist? Und wer hat dann hinterher gesagt so,
Naja, also die Polizei hat ja, wie gesagt, an der Stelle einfach gesagt, ja, der hat jetzt hier immer die ganze Zeit gestanden und der wusste ja auch Details aus den Fällen, das konnte der nur der Mörder wissen. Das ich weiß, was du gleich sagen willst.
Kannst du mir doch nicht erzählen, dass denen das nicht aufgefallen ist und dass dann, also jetzt aus meiner persönlichen Empfindung heraus würde ich sagen, die wussten das, dass das eigentlich nicht sein kann. Das behaupte ich jetzt einfach mal hier. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sagen, oh, so ein Zufall. Alle die Leute haben wir genau den richtigen hier gekriegt.
Ja, also guck dir mal die Dokumentation dazu an. Okay. Oder beziehungsweise, das empfehle ich jetzt hier auch mal allen unseren Zuhörern. Das war nämlich ganz spannend gemacht. Also die glauben wirklich auch, bis zum Ende haben die immer noch geglaubt, dass das wirklich so ist. Dass sie da ihm nichts irgendwie in den Mund gelegt hätten, sondern dass er das wirklich einfach von sich aus gestanden hat. Wie gesagt, also das ist zum einen halt sein Intellekt, der da anzuzweifeln ist, dass er überhaupt so viele Mordfälle begehen konnte, ohne dass er auch geschnappt wurde.
Ja, stimmt.
Das ist das eine. Und es gab dann halt verschiedene Verteidiger, die sich da mit auseinandergesetzt haben, wann, wo, welcher Mord sein müsste. Und das war auch über die USA so verteilt, dass, also, dann war das erst im Norden, dann war es wieder im Süden, dann war es wieder im Norden innerhalb von 3 Tagen, wo du denkst, also, das ist ja jetzt auch nicht so, ne, ich fahre einmal nach München und bin in 8 Stunden da.
Ja, aber da fragst du dich doch wirklich, wem da die IQ-Punkte gefehlt haben.
So. Die waren natürlich froh, dass ihre ungelösten Mordfälle da endlich gelöst haben und dann ein Siegel drauf machen konnten und gut war.
Ja, und das ist natürlich auch Erfolgskonzept sozusagen, zu sagen, hey, guck mal, wie viele unser District gelöst hat.
Ja, eben. Das kommt halt auch noch hinzu, das ganze Prestige. Und jetzt musst du dir aber, jetzt denken wir nochmal an den Mordfall zurück, hatte natürlich jetzt zur Folge dessen, dass diese Identifizierung der Leiche einfach 20 Jahre nicht stattgefunden hat. Also 79 war ihr Mord, 82 gab es ja schon das Geständnis, in den 3 Jahren gab es offensichtlich keine großen Ermittlungserfolge und dann ist bis 98 nichts mehr passiert, weil da ist ja das Urteil erst wieder aufgehoben worden.
Und die haben auch nicht gefragt oder gesucht nach ihr oder haben die nach ihr gesucht oder nach ihrem Namen gesucht, haben die geguckt, wer könnte das denn bloß sein?
Ja, dann nicht mehr. Also in dem Fall ging es jetzt erstmal nur darum zu sagen, dass der Mordfall geklärt ist.
Aber es ist doch immer noch eine Familie eventuell da draußen, die nicht weiß, was aus ihrer Tochter oder aus ihrer Schwester oder aus ihrer Tante oder aus irgendjemandem geworden ist. Selbst wenn ich weiß, wer getötet hat, möchte ich doch trotzdem wissen, wer getötet wurde oder nicht.
Ja, dadurch aber keine...
Die müssen doch zusammengehören.
Eigentlich schon, ne? Aber ja. Das sind wirklich zwei verschiedene Fälle. Es ist einmal der Vermisstenfall
und
einmal der Mordfall.
Okay.
Und nachdem der Mordfall gelöst war, hat man sich erstmal damit nicht mehr weiter beschäftigt.
Und mit den 2999 anderen auch nicht?
Nein, war ja gelöst.
Ist.
Da musst du jetzt erstmal wieder beweisen, dass er das nicht war.
Ja.
Und dann nochmal neue Beweise aufräumen und zu gucken, dass die Fälle wieder
von
gelöst nach Cold Case gehen und von Cold Case wieder auf aktiv.
Da springt ja aber dann auch die Anerkennung, die die Polizisten hatten für die gelösten Fälle, direkt wieder um, indem man sagt von wegen so, ja, so geil seid ihr ja nicht. Ne?
Ja, das ist leider das Problem an der Stelle.
Oh, okay.
Ja, also eine für Orange Socks Verkettung ganz unglücklicher Umstände.
Ja, dass man nicht wusste, wer sie dann ist.
Genau.
Ich habe auch eine Orange Sock an.
Das ist richtig. Aber auch eine Green Sock.
Ich habe nur eine Orange Sock an, weil ich kein Paar gefunden habe heute. Und dann habe ich zwei unterschiedliche angezogen.
Ja, 2001 hat man sich dann wieder mit dem Fall auseinandergesetzt. Als nächstes.
Nach seinem Tod dann?
Nach seinem Tod. Und das dauert ja aber auch immer so ein bisschen, ne? Dann ist es ja erstmal wieder ein ungelöster Mordfall. Und dann ist er ja dann auch schon 20 Jahre alt. Also du hast ja dann auch aktuelle Fälle liegen, die du lösen willst. Mhm. Und wenn es keine heißen Spuren gibt, die man wirklich verfolgen kann, ist ja alles auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Jetzt kam ja aber in den 2000ern, Gott sei Dank, die bahnbrechende Revolution der DNA-Analyse.
Oh, ja, stimmt. Ja.
Und da hat man dann jetzt ja natürlich auch wieder einen neuen Dreh- und Angelpunkt, um den Fall aufzuräumen.
Ja.
Ne? Wenn sich das keine Beweisverfahren ändert und man keine neuen Beweise findet, dann ist es ja auch mal ein bisschen schwierig.
Ja,
ne?
Klar.
So, dass man jetzt angefangen hat, zumindest ihre DNA zu kartieren und zu gucken, was dann überhaupt ist und schon mal versucht hat, irgendwie Matches zu finden. Man hatte dann verschiedene Vermutungen. Es sind auch Phantombilder aufgetaucht und man dachte, okay, aus verschwundenen Frauen aus den 70ern, die könnte es sein, die könnte es sein, die könnte es sein, aber die DNA passte immer nicht, deswegen galt sie bis dahin auch immer noch als
unbekannt.
Man hatte auch verschiedene Theorien, zum Beispiel, dass sie Martha Morrison hätte auch sein können. Sie ist auch in den 70er Jahren verschwunden. Das hat sich aber auch als Unfall rausgestellt. Die war einfach in Washington eine Leiche. Einfach ein anderer Mordfall.
Es war ein anderer Mordfall.
Den man da nicht in Verbindung mitbringen konnte.
Ja.
Genau. Wir schreiben jetzt das Jahr 2016.
Also vor 6 Jahren.
Vor 6 Jahren. Wobei hier nicht ganz klar wird, es steht nur in 2016.
Ja, also weiß nicht wann.
Könnte auch später sein. Ja. Ne? Genau, also 37 Jahre nach ihrer Entdeckung wurde neues Bildmaterial von Orange Socks veröffentlicht, auch neue Phantombilder. Also das macht man dann ja auch immer, das hatten wir bei den Blutler ja auch schon, ne, dass man dann das aus den 70ern nimmt und dann den Alterungsprozess dann auch nochmal mit einbezieht.
Genau.
Damit man eine ungefähre Idee hat, wie die Leute aussehen könnten, beziehungsweise Familienmitglieder sehen sich ja auch oft ähnlich, wenn man dann Ähnlichkeiten entdeckt, dass das ein...
Das ist vielleicht
ein bisschen triggert, ne?
Ja.
Und jetzt ist es auch so, dass 2016 ihre DNA in die Datenbank des National Centers for Missing and Exploited Children aufgenommen wurde, um das einfach weiterzumachen. Das ist ja jetzt auch ganz oft so, das sieht man ja auch bei diesem Golden State Killer, haben vielleicht einige der Zuhörer auch schon gehört in anderen True Crime Podcasts, dass jetzt ganz viele alte Fälle, wo DNA-Material herrscht, deswegen gefunden werden, weil durch Ancestry und hast du nicht gesehen, so viele freiwillig ihre DNA irgendwo einschicken und dann irgendwo ein Cousin dritten Grades gefunden wird und man dann den Stammbaum irgendwie entwickeln kann.
Genau,
ne?
Geschnappt.
So, ähnliches hat man jetzt auch mit Orange Socks versucht. Also man war jetzt weiter hinten dran. Man wusste ja, okay, jetzt ist der Mordfall wieder ungelöst und den vermissten Fall haben wir auch immer noch irgendwie nicht geklärt. Wäre ja irgendwie schön zu wissen, wer sie denn vielleicht zumindest gewesen ist, weil der Fall auch innerhalb der USA recht bekannt ist. Mhm. Also er war zweimal auch beim America's Most Wanted, ist er vorgestellt worden. Weil man dazu auch sagen muss, dass Orange Socks jetzt recht sinnbildlich ist, was an der Interstate 35 aber insgesamt passiert ist, denn in den Ende der 70er Jahre sind mehrere junge Frauen an der Interstate 35 verschwunden und auch vergewaltigt und ermordet aufgefunden worden. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass hier ein anderer Serienmörder zu Werke war.
Ja.
Welches ist, wissen wir leider bis heute nicht.
Ach.
Aber es gibt gute Neuigkeiten für Orange Socks, denn im August 2019 konnte man sie endlich identifizieren.
Boah, krass.
Also 40 Jahre nach ihrer Entdeckung. Ja, nach der Entdeckung der Leiche.
Nach ihrem Tod.
Ja, nach ihrem Tod. Und zwar ist Orange Socks niemand anderes als Deborah Jackson.
Okay.
Und die DNA, ähnlich wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, konnte halt gematcht werden, weil ein entfernter Cousin in einer Datenbank aufgetaucht ist. Und man hat dann die Schwester kontaktiert und die Schwester hat eine DNA-Probe abgegeben und da konnte man das eindeutig nachweisen, dass die beiden miteinander verwandt sind und deswegen konnte man nach 40 Jahren Orange Socks endlich identifizieren.
Boah, heftig. 40 Jahre nicht wissen, wo deine Schwester ist?
Ja, man muss aber dazu sagen, dass diese Familie nie eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat. Also wie nah die sich standen, sei jetzt mal dahingestellt.
Oder war sie irgendwie ein Runaway? Oder weißt du, so vielleicht so hippie-mäßig, weißt du, dass sie abgehauen ist von zu Hause oder weggegangen ist, nicht abgehauen, sondern weggegangen ist, Kontakte abgebrochen hat.
Ja, also so wurde es auch beschrieben. Also sie wurde von ihrer Familie 1977 das letzte Mal gesehen.
Ja, okay.
Da war sie 21, also sie ist mit 23 gestorben, war sie 21 und hat dann den Kontakt zur Familie abgebrochen. Sie hat danach ja noch gut 2 Jahre gelebt, ne?
Ja.
Also sie ist ja, wie gesagt, erst Oktober 1939 umgebracht worden.
Ja, da hat es die Eltern gar nicht drüber nachgedacht haben vielleicht. Oder die Familie.
Ja, genau. Also deswegen, die hatten da halt schon 2 Jahre keinen Kontakt mehr zu ihr. Und deswegen ist sie aber auch nie als vermisst gemeldet worden.
Ja, weißt du, wo die Familie herkam?
Nö.
Welches Staat? Weil ich meine, das kann ja auch noch sein, weißt du, wenn du von einem Mordfall in Bayern hörst, gehst du nicht davon aus, dass das vielleicht der entfernte Verwandte aus Schleswig-Holstein ist, mit dem du keinen Kontakt mehr hast.
Ja. Nee, das zur Familie weiß ich leider nichts. Da habe ich jetzt nicht mehr näher recherchiert. Ich kann nur sagen, dass Deborah, wie gesagt, die ist in Georgetown, Texas, ist sie ermordet worden. Und sie hat halt auch eine Zeit lang in Texas gelebt.
Ja.
Also man hat sowohl in Amarillo als auch in einer anderen Stadt in Texas Zeugen gefunden, die bestätigt haben, dass sie da gearbeitet hat oder gelebt hat zumindest. Und so aus dem Großraum Texas. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne, was passiert jetzt mit dem Mordfall an Deborah Jackson? Der ist nämlich immer noch ungelöst. Deswegen konnte ich dir auch am Anfang deine Frage nicht richtig beantworten, weil du ja gefragt hast, ob es ein gelöster Fall ist. Ja, was die Identifizierung des Opfers nach 40 Jahren endlich angeht.
Wie ist es mit den anderen Opfern? Also mit den, hast du dazu irgendeine Info zu den 2099 anderen?
An Henry Lucas?
Ja.
Nee, das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, weil ich mich auf den nicht fokussieren wollte in der Folge.
Ja.
Ich wollte dir ja Orange Socks vorstellen.
Orange Socks.
Ich habe leider auch nichts zu den anderen Mordfällen entlang der Interstate 35 gefunden, außer dass der Ablauf recht ähnlich war zu dem, was Deborah Jackson erlebt hat. Also Vergewaltigung und dann Strangulation.
Das ist ja blöd.
Ja, und deswegen, aber wie gesagt, Good News, man weiß endlich, wer sie ist. Bad News, man hat immer noch keine Ahnung, wer sie umgebracht hat.
Also dann anscheinend aber auch eine Mordserie, wenn es eine Serie gewesen ist, die jetzt wieder, die abgeklungen ist oder hat, die weniger geworden ist.
Ja, also wie gesagt, man vermutet ja auch nur, dass es eine Mordserie ist. Man konnte zwischen den einzelnen Opfern und den Taten bisher keinen offiziellen Zusammenhang herstellen.
Ja, okay. Sünde. Und ganz schön krass, dass der das zugegeben hat, obwohl er das gar nicht war.
Ja, also wenn wir nochmal von der Geschichte das auch ausspulen, das tut mir dann übrigens leid für die Familien der Mordopfer, die dachten auch, dass der Mordfall jetzt gelöst ist.
Die dann 20 Jahre später erfahren übrigens, der war das gar nicht.
Der war das gar nicht. Oder jetzt im Nachhinein oder auch, ich kann auch Familien nachvollziehen und auch die werden in der Dokumentation dargestellt, die von vornherein gesagt haben der Polizei, das kann nicht sein, dass der das war.
Oh.
Und sich dann da gar nicht gehört gefühlt haben.
Oh, Sünde. Und dann sitzen die da 20 Jahre später und sagen, siehst du?
Ja, habe ich doch gleich gesagt.
Habe ich gesagt. Und du, warum? Das erschüttert natürlich auch das Vertrauen in die Justiz.
Mhm.
Das war schon eine crazy Zeit.
Das auf jeden Fall. Und du siehst auch deswegen, dass dieser Fall recht verworren ist, ne? Also
recht doll.
Recht doll.
Recht doll fett.
Weil wir diesen unschuldigen Serienmörder haben, den vermissten Fall, der nach 40 Jahren endlich aufgeklärt wurde und den aber seit über 40 Jahren immer noch ungelösten Mordfall.
Piu.
Wir müssen uns, glaube ich, mal mit Mordfällen auseinandersetzen, die gelöst werden.
Ich glaube, ja auch. Ich werde gerade traurig. Die Welt ist schlecht und es bleibt sie auch für immer.
Ich kann dem nicht zustimmen. Das weißt du doch.
Ja, ich weiß. Ja, Interessant, auch danke für den Tipp auf Netflix. Da kann man ja mal gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Und ein weiterer Weg in die True-Crime-Geschichte.
Ja.
Die so ein bisschen dass die Stimmung dämpft jedes Mal. Gibt es noch was Positives, was du sagen möchtest jetzt am Ende? Irgendwas
Schönes? Ich finde es hervorragend, dass nach 40 Jahren die Identifizierung eigentlich stattgefunden hat.
Ein Hoch auf die DNA-Technik.
Ja.
Und auf die Entwicklung der Technologie. Das stimmt. Das ist was Positives. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Wir sind weiterhin auf Instagram und Twitter zu sehen und zu hören. Wir nicht zu hören. Doch auch manchmal zu hören. Zu sehen aber hauptsächlich und zu lesen. Zu hören sind wir in unserem Podcast. Ich rede mich um Kopf und Kragen.
Ja. Wo es die neue Folge in 2 Wochen geben wird.
Genau. In 2 Wochen hören wir uns dann wieder. Ich bin sehr gespannt, was wir dann geboten bekommen von Cory.
Wie immer, lasst dich überraschen.
Und bis dahin, bis wir uns wieder hören, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Von Enigma.
Bei ja, da habe ich jetzt nicht verstanden, was du wolltest.
Wir wünschen euch alles Gute. Eure Enigma.
Ja, ja, das war Enigma. Vielen Dank.
Enigma.
Musik. Du-du-du-du.